Ja, hallo, ihr Freunde des Abwassers, ihr Abwasserhelden da draußen. Heute ist wieder ein schöner Tag. Wir sind am Freitag um 16 Uhr und wir freuen uns. Das ist quasi unser Start ins Wochenende und zu dem Start nehmen wir noch eine Folge auf. Und heute ist richtig geil, Daniel, oder?
Heute ist richtig gut. Erzähl doch mal, wo bist du gerade, Klaus?
Ich bin im Büro.
Was ist ein Büro?
Ich bin im Büro. Wenn man im Hintergrund so ein bisschen Sam, der Feuerwehrmann, hört, das ist Max, der hinter mir iPad guckt. Ich hoffe, man hört es nicht, aber wenn ihr was hört, das ist quasi mein Sohn, der hier mit im Büro sitzt.
Und, hattest du eigentlich mal, also auch mal herzlich willkommen noch von meiner Seite aus, hast du eigentlich eine Lieblingsserie als Kind gehabt? So, weiß nicht, im Alter von 4, kannst du dich daran noch erinnern?
Boah, mit 4? Keine Ahnung, 4 nicht, aber sonst? Weiß ich nicht, Sailor Moon. Oder? Nein, das war später wahrscheinlich, ne? Aber sowas, weiß ich nicht.
Ey, ohne Witz, zu Sailor Moon habe ich eine kleine Anekdote, die muss ich mal ganz kurz erzählen.
Immer, hau raus.
Wir spielen ja gerne Gesellschaftsspiele im Freundeskreis und da gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Spiel Wer bin ich? Kennt ihr ja, mit dem Klebezetteln auf der Stirn. Kennt ja, glaube ich, jeder. Und da war ich neulich mal Sailor Moon und ich kam einfach nicht drauf, ne? Das ist richtig schwer. Also ihr kriegt jetzt den ersten besten Tipp mit zum Wochenende. Nimmt bei Wer bin ich Sailor Moon, da kommt der andere nicht drauf. Naja, alles klar. Okay. Haben wir das auch geklärt, denke ich, ne?
Ist das auch schon mal abgehandelt? Ja, okay.
haben wir das auch geklärt? Wie war deine Woche? Hattest du was Aufregendes erlebt, was du den Leuten erzählen kannst?
Nö, eigentlich nicht. Nicht so richtig. Weiß ich nicht. Was habe ich erlebt? Müsste ich wieder. Weißt du, kennst du das? Kennst du Autobahnen? Habe ich letztens gehört bei irgendeiner Show, das hieß Autobahnen. Wenn man was vergisst, jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen.
Ah, okay. Das nennt man einfach Autobahn.
Nein, Autobahnen. Wie ist das, wenn man was vergisst? Autobahnamnesie. Wenn du irgendwo hingefahren bist und dann schon nicht mehr weißt, wo warst du eigentlich? Ja, ich habe mich wieder mit Fettabscheidern beschäftigt dieses Jahr, aber da sollten wir auch nochmal eine separate Folge vielleicht dazu machen. Ansonsten, wie war deine Woche? Bei dir alles gut?
Bei mir alles super, würde ich sagen. Wie war meine Woche? Ich überlege gerade. Irgendwie, weiß ich gar nicht. Die ging irgendwie so schnell rum. Also mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen immer so kurz vor Weihnachten, kann man jetzt schon sagen, gehen immer so schnell rum, oder? Auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, beruflich, gerade in der Wasserwirtschaft ist da echt viel zu tun, muss ich sagen. Aber weißt du, was ich gelernt habe diese Woche?
Ne?
Das war relativ interessant. Ich höre nämlich noch einen anderen relativ, aus meiner Sicht coolen Podcast. Und da ging es darum, was ist eine permanente Verfügbarkeit und warum wir Schnee so toll finden.
Warum finden wir Schnee toll?
Weil es nicht permanent verfügbar ist. Dieses Gefühl, das ganz, ganz leise, ne? Schnee von der Welt oder von der Erde runterkommt und so ganz leise sich absetzt und man Schnee auch nicht auffangen kann. Es gibt natürlich Schneekanonen oder sowas, aber die machen Krach. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und aktuell leben wir in einer Zeit der permanenten Verfügbarkeit. So wie du, Klaus, du bist auch immer permanent verfügbar für mich.
Für dich bin ich immer. Aber wir haben auch noch andere Leute, die permanent verfügbar sind. Und so kriegen wir irgendwie die Kurve zu unserem Gast. Aber bevor wir das machen, müssen wir eigentlich noch ankündigen. Wir werden jetzt gesponsert, Daniel. Weißt du das? Weißt du ja schon, ne? Wir haben jetzt nämlich einen Sponsor für unseren Podcast. Das ist der abwassershop24.de. Und da könnt ihr alle mal draufgehen. Da findet ihr Merchandising von uns. Daniel, hast du auch schon mal draufgeschaut?
Ich habe noch nicht ganz wirklich drauf geschaut, weil du bist ja der Initiator, der sich mit den Sponsoren unterhält. Und also Merchandise hatten wir schon lange die Idee, ne? Das Thema ist ja nur, wie setzt man das Ganze um, ne? Auch viele kleine Podcasts haben ja die Sache, wie kriegen sie jetzt Merchandise, auch von den Fans oder unsere Community fragt ja auch, habt ihr nicht mal irgendwie Merchandise? Das haben wir jetzt so auch die letzten Tage aufgebaut, ja. Aber ich habe da noch nicht drauf geguckt. Also, wenn ich jetzt ad hoc drauf gucke, finde ich das.
Unter Markenshops, die haben einfach, wir haben gesagt, wir haben ein paar T-Shirts, wer uns zuhört, T-Shirts, irgendwas anderes auf, ich glaube, was haben wir noch? Kugelschreiber, eine Tasse könnt ihr haben oder sowas. Guckt mal online und dann könnt ihr ja mal nachgucken, was es von uns so gibt. Ich glaube, es gibt auch bald so einen Duftbaum und so. Dann könnt ihr euch immer uns erinnern die ganze Zeit und dann vielleicht auch so untereinander fragen, ob ihr auch das hört und so. Naja, wen das interessiert, der könnt ja mal nachschauen. Ja. Dann kommen wir auch irgendwann zum Thema von seinem Podcast heute, Daniel. Was ist denn unser Thema? Weißt du das eigentlich?
Ja, ist unser Thema nicht die künstliche Intelligenz in der Schweiz?
Nein, generell künstliche Intelligenz. Aber wir haben uns
natürlich ein Witz. Finde ich gut.
Den richtigen Gast, ja, ihr hört ihn auch schon lachen. Und zwar den David Dürrenmatt haben wir uns eingeladen von der Firma Rittmeier. David, stell dich doch mal vor, du hast das schon mitgehört.
Ja, habe ich. Schön, dass ich heute dabei sein darf, so als Einstimmung aufs Wochenende quasi. Ja, ich stelle mich kurz vor. Vom Hintergrund her bin ich Umweltingenieur. Ich habe an der ETH studiert und habe mich da vertieft in der Siedlungswasserwirtschaft. Wasserhaushalt ist jetzt aber schon eine Zeit lang her und habe mich eigentlich schon während dem Studium und auch während der anschließenden Dissertation an der AWAC sehr intensiv mit dem Thema Daten befasst. Also ja, wir haben so viele Daten. In diesen Daten müssen doch Informationen stecken, müssen doch wertvolle Informationen stecken. Ja, weshalb nutzen wir denn die nicht? Was müssen wir denn tun, damit wir diese besser nutzen können? Welche Aufgaben, welche Herausforderungen können wir denn bewältigen, wenn wir die Daten besser nutzen, etc.? Das hat mich ständig beschäftigt. Und als ich dann, das war etwa 10 Jahre her, von Rittmeier angefragt wurde, ob ich nicht interessiert wäre, auch diese Erkenntnisse aus der Dissertation in den Werkzeug zu überführen, das praxistauglich ist, habe ich nicht lange gezögert und sofort Ja gesagt. Und ja gut, 10 Jahre später haben wir ein Werkzeug auf die Beine gestellt, das 100-fach im Einsatz ist, das eben genau hilft, mehr Nutzen aus den Daten zu ziehen mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Ich habe von Rittmeier gesprochen, vielleicht für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, für die Rittmeier kein bekannter Begriff ist. Wir sind eigentlich ein Anbieter von schlüsselfertigen Mess- und Leittechniklösungen, vor allem für die Energiewirtschaft, aber Wasserversorgung, Wasserkraftwerke und Abwasserreinigungsanlagen. Oder ich sage mal, anders übersetzt, wir sind ein Partner für die Automatisierung und die Digitalisierung in den erwähnten Branchen. Ja, und so führt eins zum anderen. Heute bin ich verantwortlich für das gesamte Abwassergeschäft international. Ist ja auch ein Grund, wieso wir uns Klaus mal über den Weg gelaufen sind. Wir sind in verschiedenen, vor allem deutschsprachigen Ländern natürlich unterwegs und haben immer den Anspruch, einen Schritt vorauszudenken, innovativ zu sein. Und ja, an das Problem, die Herausforderung von morgen zu denken, das ist bei uns irgendwie in der DNA. Und ja, soll ich sagen, ist zum Schluss auch ein Ziel, das von uns gesetzt wird. Also 15% des Umsatzes mit neuen Produkten und Dienstleistungen, das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich ständig am Rand des Machbaren. Und das ist ein Ansporn und auch Herausforderung gleichzeitig an uns alle. Und ja, ihr seht's, also das Thema künstliche Intelligenz, Daten, das bewegt mich schon lange, mit dem beschäftige ich mich heute und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich unser heutiges Gespräch bewegen wird.
Ich bin auch gespannt. Ich finde das ganz gut, dass du von Internationalisierung sprichst, wenn du aus der Schweiz kommst und in Deutschland auch unterwegs bist. soweit mal dazu. Nee, aber versuch doch mal, unsere Zuhörer mitzunehmen und mal ein paar Begriffe zu ordnen. Also wir sprechen von Digitalisierung in der Wasserwirtschaft. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz, Datenauswertung, vielleicht das Schlagwort Big Data. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ordnen. Wo fängt das Ganze an vielleicht mit Digitalisierung? Manche behaupten ja schon, ich kann, weiß ich nicht, auf meinem Leitsystem was erkennen, was sehen. Das bedeutet für mich Digitalisierung. Wie siehst du es? Also wie siehst du aus deiner Sicht, ab wann beginnt Digitalisierung und was sind die nächsten Schritte vielleicht im Wasserbereich?
Gut, da muss ich zuerst mal tief Luft holen. Das ist jetzt eine ziemlich anspruchsvolle Frage. Hat auch damit zu tun, dass all die Begriffe, die du genannt hast, Daniel, ich meine, das sind viele Buzzwords und wie viel künstliche Intelligenz, wie viel Digitalisierung jetzt genau drinsteckt, ist dann jeweils nicht ganz klar. Also das Spektrum, das ist riesig, wenn wir mit der Digitalisierung starten. Ich glaube, was wir feststellen, ist, dass die Prozesse heute, und da spreche ich jetzt vor allem bei den Prozessen auf Kläranlagen, die werden eigentlich immer komplexer. die Anforderungen, die steigen. Seien es die Anforderungen an die Reinigungsleistung, seien es die Anforderungen auch zum Beispiel an die IKT-Sicherheit, also ICT-Security, sei es Anforderungen in Bezug auf Berichterstattung und so weiter. Und das alles muss dann irgendwie passieren mit ja wahrscheinlich immer knapperen finanziellen Mitteln zum einen und zum anderen mit wahrscheinlich auch immer weniger Personal. Und da spreche ich vor allem den Fachkräftemangel an, den wir heute bereits begegnen und der sich meinen Augen auch noch weiter verschärfen wird in den nächsten Jahren. Und hier bin ich überzeugt, setzt genau die Digitalisierung an. Also dass ich quasi von den Daten, von den Systemen etc., die ich habe, ausgehe und mir überlege, wie kann ich diese Systeme kombinieren, wie kann ich diese Systeme vernetzen, so dass ich am Schluss, und da gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die verbessert werden können, sei es mehr Transparenz herzustellen, sei es zum Beispiel Kundendienst zu verbessern, sei es den Umweltschutz zu verbessern, indem ich gewisse Prozesse gesamtheitlich mir angucke, bessere Entscheide auf Basis der Daten zu fällen, ganz, ganz wichtig, um Fehler zu vermeiden. Also weg quasi vom Bauchgefühl oder weg von der Erfahrung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, die schon Jahrzehnte auf der Anlage sind, hin zu datenbasierten Entscheiden, auch schneller entscheiden zu können aufgrund der erhöhten Transparenz. Vorausschauende Wartung ist ein weiteres Gebiet. Wenn ich die Daten analysiere, aus diesen verschiedenen Töpfen und zusammenführe und dann Rückschlüsse auf die Zustände meiner Aggregate machen kann, dann habe ich einen gewissen Vorteil. Finanzen-Thema, auch, ja, ich sag mal, längerfristige Ausbildung und so weiter, dann sind das alles gewisse Anwendungsgebiete, von denen wir uns einen Mehrwert oder eine Verbesserung versprechen, wenn wir eben Daten kombiniert mit Methoden verwenden, um mehr Informationen zu gewinnen. Und ja, typischerweise fängt man klein an und dann entwickelt sich das irgendwie weiter. Und wenn wir jetzt eintauchen, ich sag mal in Richtung Daten oder Data Mining oder du hast Big Data genannt, dann das ist genau die Frage. Also zuerst mal, diese Daten, die sind irgendwo verteilt in ganz vielen unterschiedlichen Silos. Prozessleitsystem ist typischerweise ein Silo, vielleicht noch die Labordaten, die stecken in dem Silo. Da gibt es noch ganz, ganz viele weitere. Und die muss ich irgendwie zusammenbringen, zusammenführen, so dass ich dann anschließend eine einigermaßen schnelle Auswertung auf diesen Daten durchführen kann. Und dann tauchen wir dann irgendwann in den Data Mining Bereich ein, also in die Methoden, die da zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Anomalien zu erkennen, um Zusammenhänge zu erkennen, um die Daten zu verdichten. Ich glaube, Verdichtung ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich sehr viele Daten habe, dann möchte ich die auf den Punkt bringen. Heute spricht man auch von Data Rich and Information Poor. Das heißt, wir haben zwar sehr viele Daten, aber die Information, die darin enthalten ist, die kennen wir eigentlich gar nicht und deshalb Information Poor. Und da gibt es auch Methoden dazu, die helfen, diese Nadeln im Heuhaufen quasi zu finden oder diese Diamanten vielleicht besser zu finden. Und irgendwann tauchen wir dann zum Beispiel Selemon persönlich nicht. Wenn du heute auf Netflix bist und Selemon streamst, das siehst du anschließend sofort. Ah, okay. Ja gut, diese Serie, die könnte ja noch passen, das könnte ja noch passen. Und das sind am Schluss Anwendungen der Intelligenz. Das heißt, ein Algorithmus lernt aus dem Verhalten einer Person und kann dann zum Beispiel Empfehlungen geben, was da sonst noch passen würde. So gesehen ist künstliche Intelligenz bei uns im Alltag angekommen. Aber künstliche Intelligenz ist vielleicht noch nicht dort.
Das habe ich jetzt auch gesehen. Ne? Also das habe ich jetzt auch gesehen, dass das, wenn du dein Handy mal neu installieren musst, weil es sich zerstört hast, dann zeigt er dir am Anfang irgendwas an und dann suchst du noch ein paar Sachen und auf einmal zeigt er dir nur noch die Sachen an, die dich auch wirklich interessieren. Also das ist mir total aufgefallen, dass ich mein Auto da, als mein Handy da neu installiert habe. Da ist es mir besonders aufgefallen. Ne?
Jetzt ist das ja alles ziemlich theoretisch gewesen. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Jetzt hast du auch gerade ein paar Beispiele gesagt, wo bei uns im Abwasserbereich, zumindest in den Sparten, da zukünftig es interessant ist, künstliche Intelligenz und auch mehr Daten zu analysieren. Kannst du das vielleicht nochmal greifbarer machen für die Zuhörer? Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Fachkräftemangel. Gibt es da ein prädestiniertes Beispiel?
Ja, ich habe ich sage mal, ich habe drei Beispiele mitgebracht, über die wir gerne sprechen können, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz oder auch Systemen in der künstlichen Intelligenz, die wir heute einsetzen, die im weitesten Sinne genau die Ausforderungen adressieren, die ich angesprochen habe. Also vielleicht das erste Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid Betreiber auf einer Kläranlage oder seid ihr quasi auf der Anlage unterwegs. Ihr habt keinen Zugang zum Prozessleitsystem. Ihr habt eigentlich auch schmutzige Hände, weil ihr irgendwie noch den Schraubenschlüssel in der Hand habt, irgendwas da am Bearbeiten sind. Und eigentlich möchtet ihr jetzt gerne wissen, wie stark das eine Pumpe pumpt oder welchen Wert das ein Sensor misst. Der Use Case ist quasi, wir haben ein Headset, das ist mit Bluetooth, mit dem Handy verbunden, mit unserem ReTap verbunden, und du sagst ihm quasi, so wie wir es vielleicht auch von Star Trek kennen, du sagst ihm quasi, hey, ReTap, so heißt unser System, wie viel misst dieser und dieser Sensor? Und dann kriegst du die Antwort direkt in dein Headset. Also du hast eigentlich jederzeit dort, wo du bist, genau die Information, die du möchtest. Und da kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Und zwar genau dann, wenn es darum geht, wie kann ich dann Sprache in Text übersetzen? Wie kann ich Text in eine bestimmte Datenbankabfrage übersetzen? Dann wird die Datenbankabfrage durchgeführt und anschließend kriege ich wieder die Rückmeldung, so quasi dann als Text-to-Speech, der mir dann genau durchgibt, ja, welchen Wert misse ich denn jetzt an dieser Stelle? Das ist eine Anwendung, die wahrscheinlich schon im gewissen Maß auch mit Fachkräftemangel zu tun hat, wenn es mir darum geht, dass ich sehr schnell dann zu den Informationen komme, die ich benötige und auch sehr effizient arbeiten kann. Ein zweites Beispiel, das wenn ich da gleich fortfahre, das für mich doch auch sehr spannend ist, geht näher um das Thema Gewässerschutz. Das ist ein Beispiel, das haben wir für eine Kläranlage realisiert mit einem Hybrid-Wirbelbettverfahren. Das heißt, in Belebungsbecken hat es Trägermaterialien, um die Nitrifikationskapazität zu erhöhen. Das heißt, so quasi mehr Kapazität pro Raum, was aber auch heißt, dass die hydraulische Aufenthaltszeit kurz ist. Also, wenn ein Stoß aus dem Einzugsgebiet kommt, dann geht der relativ rasch durch die Anlage durch. Und dem Betreiber war es wichtig, dass diese Stöße besser abgefangen werden. Und wie haben wir das gelöst? Wir haben quasi neuronales Netz trainiert, das eine Zulaufprognose durchführt, und haben dann das auch kombiniert mit so einer Art Heuristik. Also ab wann soll quasi die Anlage dann in einen Regenwasserbetrieb umschalten, so dass die Kapazität erhöht ist und ein großer Teil dieses Stoßes dann doch noch abgefangen werden kann. Und das ist eigentlich auch ein typisches Beispiel. Wir setzen nicht unbedingt ein aufwendiges Modell, ein Niederschlagsabflussmodell oder sowas ein, sondern wir sagen einfach, okay, hier haben wir Daten, hier haben wir eine lange Datenreihe, und jetzt haben wir quasi das Verhalten des Gehirns nach. Da schaut der Algorithmus ganz, ganz lange auf diese Daten und lernt dann die Zusammenhänge und hat dann so die Möglichkeit, mit Wettervorhersagen als Inputdaten eine Vorhersage des Zulaufs zu machen und so eigentlich den Gewässerschutz zu unterstützen. Also das sind alles Anwendungen, die durchaus einen Nutzen in der Abwasserreinigung bringen.
Okay. Aber es ist jetzt vielleicht noch nicht so greifbar für alle, ne? Also wenn man das jetzt mal, also was ich so immer merke, ist, dass man halt, dass es halt sehr abstrakt dann schon ist, ne? Wenn ich sage, das sind so spezielle Anwendungsfälle, die du jetzt mitgebracht hast. Ich sag mal, die Herausforderung ist eigentlich, dass man so eine andere Denkweise hat. Ich fand es halt spannend, dass wir ja eigentlich schon viel künstliche Intelligenz betreiben. Die einfachste Form davon ist ja zum Beispiel, ich war mal in Kasachstan vor 2-3 Jahren. Da sitzen in manchen Pumpwerken noch irgendwelche Betreiber, und wenn ein Rechen vollständig belegt ist, dann geht dort ein einzelner Mitarbeiter hin und nimmt mit einer Hake die vom Rechen belegten Sachen dort manuell raus. In Deutschland ist es jetzt schon so, wir haben da irgendwie einen Sensor an einem Rechen, der stellt fest, okay, jetzt ist der Wasserstand hinter so einem Rechen eine gewisse Höhe. Und auf einmal wird dann automatisch der Rechen mit so einem mechanischen Instrument gereinigt. Das ist ja auch schon künstliche Intelligenz, ne? Die Frage ist halt immer, wie weit treibe ich das? Und was man, glaube ich, den Leuten klar machen muss, ist, dass künstliche Intelligenz jetzt nichts Neues ist, sondern wir beschäftigen uns eigentlich schon damit. Und es soll ja eigentlich dazu führen, dass die Arbeitsbelastung runtergeht. Ne? Das machen wir ja aus dem Grund, oder? Ist das nicht der Grund, dass ich künstliche Intelligenz einsetze, dann weil bestimmte Arbeiten entweder zu gefährlich sind oder zu stupide sind oder zu teuer auch sind, mit Mitarbeitern zu machen, und dann automatisiere ich das? Oder ist das so ein bisschen der Grund?
Ich würde auch gerade sagen, also aus meiner Sicht ist es auch der Umweltschutz, der eine Rolle spielt.
Was mir wichtig ist, ist, dass ich meine, in erster Stelle steht so quasi der Nutzen. Also was möchtest du erreichen? Wenn wir beim Beispiel Kasachstan bleiben, da ist ja ganz, ganz zentral. Oder hier geht es zum Beispiel darum, dass die Personen von dieser Arbeit entlassen werden. Und anschließend überlegen wir uns ja, welches ist jetzt die richtige Methode, um das in den Griff zu kriegen. Und ich habe zu Beginn Automatisierung und Digitalisierung in einen Satz quasi verpackt. Es ist halt ein Spektrum. Wenn ich jetzt in diesen Rechen denke, dann ist es wahrscheinlich eine nicht so komplizierte Automatisierungsaufgabe, dass dieser Sensor gekoppelt wird an eine gewisse Harke, die dann den Rechen abreinigt. Die Frage ist, vielleicht will man irgendwann weitergehen, vielleicht hast du mal eine Videokamera, die dann noch diese Objekte erkennt, wenn da vielleicht größere Objekte das Ganze blockieren, und dann sind wir dann schon eher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das ist vielleicht eine Abgrenzung, die schon nicht schlecht ist. Also wenn ich nach Wikipedia gehe, dann sehe ich ganz, ganz viele Definitionen, und das macht es dann nicht unbedingt leicht. Aber ganz grundsätzlich spricht man häufig von menschenähnlichem intelligenten Verhalten. Auf die andere Seite kann man es auch definieren, so sagt es, glaube ich, Microsoft, dass wir darunter Technologien verstehen, die menschlichen Fähigkeiten, also sehen, hören, analysieren, entscheiden und so weiter, ergänzen oder auch stärken. Und ich behaupte jetzt, dass man diese Anwendung aus Kasachstan nicht unbedingt als künstliche Intelligenz sehen kann, dass sie doch relativ trivial ist. Aber ich sage mal, ja, sobald man auch dort einen Schritt weitergeht und zum Beispiel dafür sorgen möchte, dass ein Gerät oder ein Verschleiß vorzeitig erkannt wird, das heißt Muster aus den Daten, und um das geht's ja am Schluss irgendwie auch. Wir brauchen die Daten und wir möchten irgendwas aus diesen Daten sehen, und dass wir dann die Muster und die Abweichungen erkennen. Und wenn wir ein System haben, das irgendwie, und das wieder das menschenähnliche Verhalten, das die Denkweise und die Lernweise nachahmen kann, dann haben wir einen Vorteil. Und der kann natürlich in der Geschwindigkeit liegen, kann in der Entlastung liegen, je nachdem, was man sucht.
Dann bringe ich mal noch ein anderes Beispiel. Klaus und ich, glaube ich, haben schon häufig darüber privat oder nicht vor diesem Mikrofon gesprochen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Live-GEP hätten, wir sprechen mal von Live-GEP, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Durchflussmessung statisch im Kanalnetz, im Entwässerungssystem installieren und täglich immer die Kurven drüberlegen. Es gibt dann praktisch Messungen halt, dauerhafte Durchflussmessungen in den Kanälen. Und dann lege ich die Tageskurven immer übereinander. Und irgendwann sehe ich halt, die Kurve driftet ab. Also das System, ne, was da hinterlegt ist, sieht irgendwann driftet diese Kurve ab. Und dann prognostiziert dieses System, oh, Verstopfungsgefahr. Wäre das jetzt eine künstliche Intelligenzanwendung?
Wir haben tatsächlich etwas Ähnliches realisiert. Also wir haben eine ganz lange Zeitreihe genommen und haben sie in verschiedene Tagesgänge gesplittet und haben dann diese Tagesgänge übereinander gelegt und haben dann quasi aus all diesen Tagesgängen ein Band berechnet, genau wie du es jetzt beschrieben hast, und können so eine Aussage machen, Messwert ist außerhalb des Bandes, dann ist vielleicht etwas nicht gut, Alarm, Warnung, wie auch immer. Und das ist schon eine typische Aufgabe aus dem Machine Learning auch, also so quasi dem Überbereich, zu dem auch dann, oder ein Unterbereich, Entschuldigung, in der künstlichen Intelligenz, ist tatsächlich eine Anwendung, die spannend ist. Und dass man mal so ein Band hat, ist sicher ein interessanter Start. Wir haben dann bei unseren Anwendungen gemerkt, und bei uns ging es auch darum festzustellen, ist jetzt etwas okay oder nicht. Dann haben wir gesehen, ja okay, wenn wir jetzt den ganzen Jahresplan nehmen, dann haben wir Trockenwetter, Regenwetter etc. Und das ist ein großes Problem, da gibt es zu viele Fehlalarme. Wir haben dann erkannt, ja gut, wir haben ganz viele unterschiedliche Cluster, sprich wir haben diese Tagesgänge geclustert und hatten dann Cluster Trockenwetter, Cluster Regenwetter, Cluster weiß was auch immer, Feiertag, Wochenende, Wochentag, und wir hatten dann je nach Tagestyp unterschiedliche Bänder, die dann etwas enger waren, und wir konnten dann noch etwas spezifischer und mit viel weniger Fehlalarmen auch Aussagen machen. Und genau das Thema Fehlalarm, das bringt uns dann irgendwie dann auch wieder doch zurück zum Betrieb. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema und auch eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, jemandem ein System in die Hände zu geben, das halt dann doch ziemlich viele Fehlalarme ausgibt, zwar die richtigen Fehler erkennt, aber keine Ahnung, 50% ist falsch. Das hat ein Akzeptanzproblem, und die Herausforderung ist dann tatsächlich, wie bringe ich jetzt diese Methode oder diesen Algorithmus so weit, dass möglichst wenig falsche Alarme generiert werden, aber auch die echten Alarme zuverlässig erkannt werden. Und das ist am Schluss eine große Frage, natürlich der Wahl der Methode, der Wahl der Daten, die eingehen. Aber hat auch ganz, ganz viel zu tun mit, wie gut kenne ich eigentlich die Domäne, in der ich arbeite, wie gut kenne ich die Daten. Denn es wäre eine Illusion zu denken, ja, jetzt habe ich Deep Learning und jetzt fülle ich dieses Deep Learning Modell mit Daten, und das gibt dann schon was raus. Das wäre eine Illusion.
Ich frag mich ja immer, dass ob wir da nicht schön zu weit gehen bei dem Ganzen. Ich sag mal immer, ich fand das spannend, was du mir mal erklärt hast. Ihr habt da so eine Art, ihr habt das, um das mal plastisch zu machen, habt das virtuellen Mitarbeiter genannt. Ich glaube, Richie heißt der bei euch. Und der ist halt am Anfang erstmal dumm. Das ist so wie ein Mitarbeiter, den ich einstelle, der hat noch nichts gelernt und der lernt jetzt von den alten Hasen, wie er zu arbeiten hat. Ne? Das heißt, der ältere Mitarbeiter, der ist ja sehr intelligent, und zwar deswegen, weil er schon viele Fehler in seinen 20 Jahren Tätigkeit gemacht hat und aus diesen Fehlern gelernt hat. Und genauso kann man das ja so sehe ich das in der künstlichen Intelligenz. Ne? Ich sage, du bringst jetzt dem künstlichen neuen Mitarbeiter bei, pass mal auf, weil letztens bei einem Kunden, der hat gesagt, wenn irgendeines meiner Regenüberlaufbauwerke länger als 4 Stunden eingestaut ist, dann will ich das wissen und dann habe ich irgendwo ein Problem. Das ist mal die ganz einfachste Art von Intelligenz, ne? Dann möchte ich benachrichtigt werden. So, jetzt sagst du zum Beispiel der Cluster Regenwetter, Trockenwetter, dann sage ich, okay, wenn ein Regenüberlaufbauwerk zum Beispiel bei Trockenwetter eingestaut wird, möchte ich das wissen, weil das ist ein Problem. Das wäre zum Beispiel schon das nächste. Das ist ein bisschen intelligenter. Oder dann zum Beispiel das nächste, wenn ein Regenüberlaufbauwerk sich ganz langsam füllt, ist das ein anderer Vorgang, als wenn es sich ganz schnell füllt. Das ist wieder die nächste Form von Intelligenz, ne? Und dann zum Beispiel, wenn sich 50 von meinen Regenüberlaufbauwerken gefüllt habe, aber das 51., was ich habe, ist nicht voll, dann ist das auch zum Beispiel irgendwie fishy und so weiter. Und wenn man nach und nach diesen automatischen Systemen das beibringt, dann ist das ja irgendwie eine Art von Lernen. Aber dieser neue virtuelle Mitarbeiter, der vergisst nichts, der ist immer da, 24 Stunden am Tag, der hat unbegrenzte Lernkapazitäten und so weiter. Das ist ja der Form von, ich kann eigentlich Erkenntnisse, die ich gewinne, dem beibringen und sagen, jetzt kann ich es vergessen, weil da kümmert sich ja mein Mitarbeiter drum, der irgendwie künstlich intelligent ist. Das ist das, was ich spannend finde. Erklär mal, wie weit seid ihr denn da? Kann man damit jetzt
ja, genau.
50 Mitarbeiter ersetzen, 1000, was macht der? Ist der auch in der Gewerkschaft oder wie läuft das?
Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass es nicht ist. Nee, du hast das ganz schön geschildert. Klaus, für mich ist es ein ausgesprochen wichtiges und spannendes Projekt. Wir entwickeln diesen virtuellen Mitarbeiter, der vor einem Jahr ist der zur Welt gekommen, und der geht jetzt bereits in die Schule und der lernt tatsächlich all die Dinge, die du aufgezählt hast, und der wird immer schlauer. Eigentlich ist Richie eine Abkürzung, die ist relativ kompliziert, die möchte ich da gar nicht sagen, aber es geht am Schluss darum, den Betreibern der Kanalisationsnetze jemanden zur Seite zu stellen, der auf Augenhöhe diskutiert, denn das Problem halt vielleicht auch wieder viele Daten, wenig Informationen, schwierigen Überblick zu verschaffen, und Richie ist eigentlich eine Sammlung aus ganz vielen Regeln, und es ist genauso. Also eine typische Regel wäre jetzt, ich habe ein Regenüberlaufbecken, und wenn sich da eine Entlastung angezeigt habe, obwohl schon seit Tagen Trockenwetter ist, dann ist das ein Fall für Richie, der erkennt das und kommuniziert dann auf Augenhöhe. Und wir haben uns eigentlich, das war interessant, wir haben dann eine Marktstudie durchgeführt und haben nachgefragt, also die IT-Nutzung der Kanalnetzbetreiber. Wir haben auch ziemlich viele befragt, ja, wie viele Stunden pro Woche sitzen vom Computer. Und die Rückmeldung war dann eine Stunde. Und dann haben wir nachgefragt, ja, wie lange würdet ihr gerne der Woche vom Computer sitzen? Und die, Klaus, du kennst die Antwort, die Rückmeldung war dann nie. Und dann haben wir uns schon überlegt, ja, was bedeutet das jetzt? Wir stellen komplexe Systeme zur Verfügung, die vielleicht nicht den einfachsten Zugang haben. Also beginnen wir da neu. Beginnen wir mit einem virtuellen Mitarbeiter, der irgendwie anfassbar ist und auf eine Art und Weise kommuniziert, wie ich auch mit meinen Arbeitskollegen kommuniziere. Und im Inneren natürlich ist der Richie eigentlich eine Art Regelmaschine. Und da gibt es unzählige Regeln. Und hier ist das Spektrum auch wieder riesig. Also ich sage mal, von ganz einfachen physikalischen Zusammenhängen bis dann halt wirklich komplexe neuronale Netze ist je nachdem, was ich genau überwachen möchte oder wie ich die Kollegen dann im Betrieb genau unterstützen möchte, am Schluss das eine oder das andere eben geeigneter. Rich ist jetzt ein Jahr alt und wir möchten dieses, ich nenne es gerne MLP, also dieses Minimum Lovable Product, dann in einem Jahr zur Verfügung haben, so dass wir dann an alle Kanalnetzbetreiber, die eben interessiert sind, da mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung den Betrieb zu verbessern, den auch in die Hände geben. Und das möchte ich kurz ankündigen. Wir fahren jetzt auch anfangs nächsten Jahres einen breiter angelegten Beta-Test. Also dieser Richie, der wird dann zum Praktikum antreten bei Betreibern. Und wenn da Interesse da ist, dann sehr gerne melden. Und für mich ist das dann schon auch eine Richtung in die Zukunft. Also am Schluss geht es ja nicht nur darum, wie generiere ich einen Nutzen oder wie hole ich irgendwelche Informationen aus den Daten, sondern wie übermittle ich dann auch diese Informationen an die Personen, so dass auch die Akzeptanz etc. da ist. Und da ist das für mich ein ganz wichtiger Baustein zu einer Digitalisierung.
Ich muss da nochmal eine Frage stellen. Jetzt hast du viel von Richie gesprochen. Jetzt, ich habe keine Vorstellung, wie der aussieht. Beschreib mal einmal, wie der aussieht.
Ich zeig dir, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht.
Er macht doch ein Bild, wir müssen doch ein Bild machen immer.
Ich gebe euch ein Bild, aber wo ist die Kamera? Der sieht so aus.
Also, er macht das mal zur Seite, dass wir dein Gesicht noch sehen. Wir machen ein Bild für einen Podcast. Ja.
Wartet mal immer. Jetzt.
Ja, mach mal ein Bild.
Gut. Also Richie ist ein Superheld und das passt eigentlich sehr gut zu diesem Podcast. Sind ja auch Helden des Abwassers und da ist gut, dass hier Richie auch so zur Sprache kommt. Und Richie ist tatsächlich ein großes Stück anfassbare künstliche Intelligenz für also die Betreiber der Netze.
Mir fällt da immer Super Richie ein.
Kennst du
noch den Song?
Kennst du den Super? Super Richie, kommst du dir gefliegt oder war das? Nee, war das?
Genau. Singt mal.
Nee, lieber nicht. Googelt das mal, wenn ihr das kennt. Super Richie kommt. Kennst du es echt nicht?
Ich weiß es nicht. Wenn du es jetzt singen würdest, würdest du es wahrscheinlich erkennen.
Naja, wahrscheinlich kennst du es und willst mich jetzt nur zum Singen bekommen. Also ich werde es nicht machen. Aber ihr Leute, ihr kennt das bestimmt da draußen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz gab es das vielleicht nicht. Das war so ein Komiker, das war so eine Figur von so einem Komiker. Das hieß Super Richie. Aber gut.
Matze Knob war das, ne?
Matze Knob war das, genau, so hieß der Typ. Der hat es als Figur gemacht. Das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre her.
Und er hat immer Klopp nachgemacht, Klaus.
Klopp auch, ja. Ja. Lass uns nicht über Dortmund sprechen.
Schade.
Und nicht über Bayern, weil sonst weinst du wieder. Ja. Naja. Ja, aber gut. Wenn jemand sich gerne von Super Richie beraten lassen will oder den mal testen will, der kommt dann einfach auf dich zu. Die Kontaktdaten findet man ja eh bei uns im Podcast. Und also wir werden da auch dranbleiben. Ich glaube auch, dass das die Zukunft ist, dass man sagt, wir haben ja auch Nachwuchsprobleme und Fachkräfte zu finden. Und wenn man so bestimmte Tätigkeiten, die einfach nur nervig sind oder auch unsicher sind oder unnötig vor allen Dingen auch sind, auslagern kann oder einen Mitarbeiter machen lassen kann, der das in einer viel kürzeren Zeit auch erledigen kann zum Beispiel, dann wäre das ja total sinnvoll. Ne? Gibt es dann auch Sachen, wo man sagt, die könnte ein, also das sind ja alles, also die meisten Sachen sind ja so Sachen, die ein Mensch auch machen könnte, aber in einer langen Zeit oder vielleicht ja sich erstmal ausbilden müsste dazu oder vielleicht lange reindenken müsste. Gibt es dann auch Tätigkeiten, die so künstliche Intelligenz übernehmen könnte, die ein Mensch gar nicht leisten könnte? Wo ich sagen könnte, da ist es vielleicht was Neues, was wir heute noch gar nicht konnten. Wo du sagst, das ist was, was nur künstliche Intelligenz kann.
Ja, gerade wenn es darum geht, in großen Datenmengen Muster oder in Fotos zum Beispiel Objekte zu erkennen und das in der Geschwindigkeit, das kriegen wir so nicht hin. Und ich glaube am Schluss, ja, nur schon durch die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz ja das menschliche Handeln nachahmt, sagt ja schon, dass es in gewissem Maße wahrscheinlich auch von Menschen immer noch gemacht werden könnte. Aber ich denke gerade, viele unserer Kunden sagen zum Beispiel, ja, bei mir, ein Mitarbeiter, der sitzt jeden Morgen ins Prozessleitsystem und der muss diese 100 Trends, die muss er einfach durchgehen. Wenn ich das machen würde, ich würde relativ schnell ermüden und vielleicht bei den zweiten 50 dieser 100 Trends wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel erkennen. Und
neue vielleicht auch dann kündigen.
Vielleicht auch dann kündigen. Also das Problem noch verschärft. Und eine künstliche Intelligenz zum Beispiel kann dir sagen, ja, du musst nicht die 100 anschauen. Oder kann die wenigstens so ordnen, dass die Datenreihen, in denen Action ist, in denen sich was ganz Besonderes befindet, zu oberst kommen.
Jetzt ist ja ein Problem, Daniel hat es gerade im Chat mal kurz mir geschrieben, und zwar Daniel und ich, wir haben ein Buch gelesen, das heißt Homo Deus von Harari, ist ein super Buch übrigens, können wir euch mal empfehlen. Jetzt, David, jetzt mach uns mal Hoffnung, dass die Menschen nicht bald durch Maschinen ersetzt werden.
Was soll ich dir
Weil
sagen?
Wenn man dieses Buch liest, dann kriegt man ganz schnell Angst, besonders wenn man kleine Kinder hat, dass man sagt, okay, vielleicht braucht man die Menschen irgendwann nicht mehr und dann übernehmen die Maschinen komplett. Was machst du, was sagst du jetzt den Betreibern, die sagen, ey, wenn ich meinen Platz hier überflüssig mache, dann bin ich ja irgendwann arbeitslos.
Ja, was die künstliche Intelligenz in unserem Fall macht, ist ja nicht die Leute ersetzen, sondern Ressourcen auch freizuschaufeln, um sich um diese neuen Herausforderungen zu kümmern. Oder eben auch sicherzustellen, du hast ja gesagt, ich würde wahrscheinlich kündigen, wenn ich da diese 100 Trends jeden Tag durchschauen müsste, um genau die Dinge eben zu entlasten, die einfach mühsam sind, die einfach Zeit kosten, die halt vielleicht gar nicht gemacht werden, weil diese Zeit fehlt. Ich denke ja nur schon, ich habe diese verschiedenen Datensilos angesprochen zu Beginn, bis ich mal all dieses Zeugs zusammen habe, um überhaupt eine Aussage machen zu können, ist der Tag schon um. Und da brauche ich doch die Werkzeuge, die mir helfen, diese Abkürzungen zu nehmen, dass ich mich dann um das Eigentliche kümmern kann. Und die Angst, dass künstliche Intelligenz irgendwann so quasi Überhand nimmt auf dieser Welt und dann die Menschen aussterben, all diese Vision. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch erkennen, dass wir zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz unterscheiden. Und schwache Intelligenz ist all das, von dem wir jetzt gesprochen haben. Und die starke Intelligenz, da sind wir eigentlich noch ganz, ganz am Anfang. Also so, es gibt auch so ein Turing-Test, da sage ich quasi, wenn ich mit einem intelligenten System spreche und nicht mehr unterscheiden kann, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist, dann ist man da ziemlich weit. Aber das ist heute absolut noch nicht der Fall. Auf die andere Seite, vielleicht kennt ihr das von Gartner, gibt es ja diesen Hype-Cycle. Kennt ihr den?
Nö.
Kennt ihr nicht? Also es wird in ganz, ganz vielen Kategorien wird quasi mal beurteilt, wo steckt eigentlich eine Technologie und wie lange dauert es noch, bis diese Technologie Marktreife hat. Und typischerweise wird die Innovation getriggert. Irgendwann ist man so auf einem Berg von Erwartungen und es wird dann quasi alles in diese Technologie hereinprojiziert. Erwartungen sind riesig und plötzlich landet man im Tal der Enttäuschung. man merkt, ja nee, das erfüllt das gar nicht, habe ich zu viel erwartet, was auch immer. Und irgendwann kommt dann diese Technologie doch noch langsam zum Fliegen und landet dann auf dem Plateau der Produktivität, dann ist es dann quasi einsetzbar. Und wenn wir diese ganz, ganz, ganz verschiedenen auch Facetten der künstlichen Intelligenz uns vor Augen führen, dann sind wir heute höchstens bei diesen Unterstützungssystemen, also genauso wie es wir auch mit Retune implementieren, heute dort, wo es eben eine Produktivität sich bietet und all die anderen Themen, ich meine nur schon die selbstfahrenden Autos. Ich
denke, also der Hype ist durch, Zeit, sagst du. Da ist.
Ich sag, bei diesem einen Thema ist der Hype durch und bei den restlichen Themen, bei diesem Gartner Hype Cycle zum Thema künstliche Intelligenz gibt es genau zwei Punkte, die jetzt bereits im Plateau angekommen sind. Einerseits diese Advisory oder Insight Systems und andererseits GPUs für schnellere Berechnungen. Und der ganze Rest, da wissen wir noch nicht recht, ja, was sind jetzt die richtigen Erwartungen, was ist jetzt ein Hype, was kommt jetzt, wann kommt es, und so weiter. Aber natürlich, es gibt auch Diskussionen, dass ich sage mal, wie die Genfer und es ist keine witzige Genfer Konvention, dass man auch so einen ähnlichen Standard für die künstliche Intelligenz entwickelt und mal definiert, ja, wo sieht man dann die Grenzen, wie weit will man gehen und nicht. Und eigentlich ist die Diskussion auch brandaktuell, zum Beispiel mit der Gesichtserkennung all dieser Fotos bei Facebook oder in der Apple Cloud. Darf das überhaupt sein oder darf das nicht sein? Und ethische Fragen.
Aber die Fragen gibt es doch schon. Die drei Gesetze für Roboter von Asimov. Habt ihr die bei dem Super Ritchie einprogrammiert?
Die haben wir nicht einprogrammiert.
Du darfst keinen Menschen töten oder irgendwas antun. Du musst den Menschen helfen, ist das Zweite. Und das Dritte ist, du sollst dich selber schützen, dass du nicht selber gekillt wirst als Roboter. Das sind die drei Gesetze für die Roboter. Das müsst ihr unbedingt einprogrammieren, sonst übernehmen die irgendwann.
Genau, du musst aufs Zweite fokussiert, du musst helfen.
Ja, aber das, auch Menschen nicht töten.
Ist das eigentlich aus dem Film iRobot?
Dass Richie die Menschen nicht tötet, das werden wir noch erkennen.
Bitte einprogrammieren, das ist das erste Gesetz von Asimovs. Nee, das ist, glaube ich, schon ewig alt, muss man googeln.
Also, aber wir sind jetzt gerade beim interessanten Thema. Ne? Das interessiert wahrscheinlich auch Zuhörer, die sich damit beschäftigen und auch zukünftig beschäftigen müssen. Wo siehst du denn aktuell die größten Risiken?
Ja, die größten Risiken.
Eine gute Frage.
Ist ist wirklich eine. Ich glaube, die größten Risiken bestehen darin, dass ich diese Instrumente in die Hand gebe und die dann auch robust und zuverlässig funktionieren. Ich meine, Kläranlagen gehören doch zur kritischen Infrastruktur, Gewässerschutz etc. Müssen wir ernst nehmen. Und am Schluss, wenn wir Konzepte im Einsatz haben, bei denen ein Algorithmus selbst entscheidet, zum Beispiel wie jetzt die Sollwerte eingestellt werden können oder wie jetzt die Weiterleitmengen in einem Regenüberlaufbecken gesetzt werden, dann müssen die so robust sein, dass zum Beispiel gewässerschutzgefährdende Entscheide von diesen Systemen gar nicht gefällt werden können. Und das große Risiko ist, wenn man da nicht professionell genug vorgeht und Incidents passieren, dann ist das der ganzen Sache sicher nicht zuträglich. Ich behaupte aber, mit den richtigen Schutzmechanismen können eben diese Algorithmen genau dort spielen, wo sie stark sind, und mit sinnvoll gesteckten Rahmenbedingungen haben wir dann anschließend auch eine robuste Optimierung der Systeme. Ich denke ja nur schon, wenn ich Regenüberlaufbecken im Verbund bewirtschaften möchte, da habe ich so viele Dinge, die irgendwie dazwischen schiefgehen können, sei es Verbindungsausbruch, Unterbruch, sonst irgendwas. Und da muss das robust sein.
Also ich persönlich muss mal ganz ganz klar sagen, dass ich das größte Risiko eigentlich in der Akzeptanz der Leute sehe. Also allgemein spricht man immer von Generationsthematiken, ne? Und auch gerade die künstliche Intelligenz, das wird auch ein riesen Generationsthema sein aus meiner Sicht. Wir befinden uns ja jetzt gerade auch in einem unheimlichen Altersumbruch, auch bei uns in der Wasserwirtschaft, wo jüngere Leute und auch viele ältere Leute sind, aus meiner Sicht, die dann zukünftig in Rente gehen, und dann ist wahrscheinlich auch der Weg frei, noch mehr zu digitalisieren. Und für die Digitalisierung, das ist ja der Fortschritt, haben wir ja gelernt, und irgendwann kommt ja dann auch die künstliche Intelligenz. Und machen. Jetzt sind wir ja in dem Alter vielleicht. Du beschäftigst dich ja tagtäglich mit dem Thema. Ich nicht, weniger. Jetzt dieses Thema künstliche Intelligenz, da habe ich immer so, selbst ich schon, obwohl ich ein relativ aus meiner Sicht ein innovativer Junge bin oder Mann, habe ich schon so ein bisschen Hemmung, weil das natürlich auch, ich sag mal, zum Nachdenken anregt, dass man nicht mehr denken muss. Also es werden uns ja, so habe ich das verstanden, mit künstlicher Intelligenz und auch Datenanalyse Entscheidungsgrundlagen gebildet, ne, ob das jetzt im Roboter ist oder ähnliches oder ob ich noch selber die Entscheidung treffe, dann letztendlich als Führungskraft, dass ich vielleicht gar nicht mehr nachdenken muss, sondern die Entscheidungen mir auf dem Tablett serviert werden und ich sage, ja, machen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem oder das Risiko, wo ich sage, will ich wirklich irgendwann nicht mehr richtig nachdenken zu dieser Thematik?
Ich kann das nachvollziehen. Also das, ich meine, das Akzeptanzthema natürlich ist eine Voraussetzung, dass jetzt quasi auch bereits die Lösung präsentiert. Also ich meine, wenn ich unterwegs bin, irgendwo hin möchte, dann habe ich einen Karten-App auf dem Handy und das zeigt mir, wo ich bin und das zeigt mir, wohin ich muss. Und da kann ich dir selbst auch nicht sagen, wann ich zum letzten Mal so eine richtige Karte mit dabei hatte. Und klar, früher da Radurlaub, was auch immer, da hatten wir diesen Stapel an Karten dabei, um uns zu orientieren.
Ja, aber und, perfektes Beispiel.
Vermisse ich's? Ich glaube nicht. Aber früher gingen wir in die Ortschaft und da checkst du 5 bis 10 Hotels ab, bis du irgendwie übernachten kannst. Heute Booking.com, zack, reserviert.
Zum Beispiel, ist dein Navi eingenordet?
Ich weiß nicht mal, was das heißt.
Also, wenn du jetzt zum Beispiel, du fährst jetzt, weiß ich nicht, nach München. Keine Ahnung. Fährst jetzt nach München, gibst das im Navi ein. Und wie ist dein Navi ausgerichtet? Also hast du da praktisch, siehst du immer in Fahrtrichtung oder ist es eingenordet?
Genau. Bei mir ist je nachdem. Normalerweise zeigt es in Fahrtrichtung, aber nicht 3D, sondern 2D. Und das sind genau die, ja, hast du recht, das sind genau die Dinge. Und auch wenn wir dem kritisch gegenüberstehen können, sehen wir doch, dass es unser Leben vereinfacht. Und wenn wir uns wieder vor Augen führen, was es jetzt bedeuten würde. Ich habe kürzlich mit einem Kläranlagenbetreiber gesprochen. Das war dann auch eher, was soll ich sagen, ältere Generation. Der hat mir gesagt, ja, ihm sei es wichtig, dass er ab und zu noch von Hand multipliziere und dividiere. Haben wir alles mal in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, Daniel, weil du zum letzten Mal eine Division von Hand durchgeführt hast, ist wahrscheinlich länger hin. Und so ist das auch mit dieser Technologie. Also irgendwann wird die Bequemlichkeit und der Nutzen wird so quasi die Angst, dass ich dann irgendwie die Kontrolle verliere, wahrscheinlich übersteigen. Also die Akzeptanz, die wird wahrscheinlich auch aus einer gewissen Not dann stattfinden müssen, gerade wenn ich an den Fachkräftemangel denke, da wird niemand mehr Verständnis haben, wenn ich anstelle der Nutzung von Excel oder einer Datenanalyse-Software anschließend von Hand auf einem Blatt Papier kalkuliere.
Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder 50 Minuten vorbei. Ich habe noch mal ein paar Fragen zum Schluss vorbereitet. Klaus, hast du noch mal vor meinen letzten 5 Fragen noch eine elementare Frage an David? Du bist noch gemutet.
Elementare Frage, geil. Ja, wie gesagt, ich habe einfach nur, also ich sage, das ist die Zukunft und was habe ich halt? Du, das ist eine geile, mich elementare Fragen stellen. Ich habe die Frage, werden die Schweizer dann alles übernehmen, wenn ihr die Intelligenz stellt?
Das werden wir ganz sicher nicht.
Okay. Ja, nee. Daniel.
Ja, ich habe gleich mal eine private Frage, weil das vielleicht ein bisschen auflockert. Hast du persönlich eigentlich ein Bitcoin oder irgendeine andere kryptische Währung?
Ach, das musst du das jetzt ansprechen.
Weil guck mal, jetzt ohne ganz, das ist natürlich dieser, genau das ist es, ne?
Das spaltet doch nur wieder in Leute, die so clever waren.
Das kannst du auch sagen.
Die Leute, die clever sind, welche gekauft haben, sind jetzt reich, dann würde er hier nicht mehr sitzen, wenn er sich 20 davon gekauft hätte.
Es kommt darauf an, wann er eingestiegen ist.
Ja, eben. Und ich habe Bitcoins gekauft bei zu, keine Ahnung, $70 das Stück oder so. Und ich habe es dann verkauft, als die wieder auf $50 gesunken sind. Aber das ist genau, ich meine, das ist genau das Thema. ja, du musst eigentlich zweimal richtig liegen, im Zeitpunkt des Kaufs und im Zeitpunkt des Verkaufs. Und ich kenne auch Leute, die da doch, Profit gemacht haben. Thema Blockchain und Kläranlagen und Kläranlagendaten, das wäre ein anderes Thema, das man mal aufreißen könnte. Aber Frage zurück, wie ist ein neuer Bezug zu Bitcoin?
Klaus. Ich bin mir nicht sicher, ne? Also ich finde immer diese Aussage, oh, Bitcoin ist das neue Gold und so weiter, ne? Was man bei der gesamten Thematik ja vergisst, ist, Bitcoin ist ja eigentlich vielfach duplizierbar, bloß als andere kryptische Währung. Also Bitcoin ist für mich ein Hype, ganz klar, der ist auch mit eingepreist. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Ableger auch noch als kryptische Währung. Und die sind multiplizierbar. Und das politische Risiko, was dahinter steht, ist natürlich nochmal die andere Sache. Deswegen ich nicht investieren würde.
Ja, das haben ja viele schon gesagt. Und dann haben sie, ah, jetzt investiere ich aber nicht. Und jetzt investiere ich aber nicht. Und jetzt investiere ich erst recht nicht mehr. Und morgen fällt er. Und jedes Mal hört man immer wieder, aber egal.
Ja, was mich halt ein wenig stört, ist, dass dieses Schürfen der Bitcoins braucht relativ viel Energie. Und das ist nicht unbedingt sehr nachhaltig. Das finde ich problematisch.
Ich habe auch gerade gehört, in Amerika sind gerade jetzt Verhandlungen, um neue Gesetze zu gründen, wo die Bitcoin-Besitzer praktisch Steuern zahlen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass sie beschlagnahmt werden. Und selbst in diesem oder im vergangenen Jahr wurden sogar Bitcoins beschlagnahmt. Aber lass uns das Thema mal schließen. Ja, so tief wollten wir da eigentlich nicht eindringen, ja? Sorry.
Wer von euch Bitcoin übrig hat und uns welche schenken will, wir nehmen die gerne. Auf unserem Online-Shop, im Merchandising, ihr kriegt bestimmt für einen Bitcoin ein T-Shirt. Vielleicht auch zwei.
Genau. Spaß beiseite. Andere wichtige Frage ist, wo im Abwasserbereich oder im Wasserbereich ist aus deiner Sicht zukünftig der größte Fortschritt hinsichtlich künstlicher Intelligenz zu erwarten?
Nach meinem Empfinden tut sich extrem viel im Kanalisationsnetz. Wir haben sehr, sehr viel Geld investiert, um, ja, ich sag mal, Regenüberlaufbecken und solche Dinge zu bauen. Aber haben nicht unbedingt ein großes Augenmerk auf den Betrieb dieser Becken gelegt. Und ist auch klar, auf der Kläranlage ist alles irgendwie in Gehdistanz im Einzugsgebiet nicht unbedingt. Und gerade dort sehe ich einen riesen Nutzen von dieser Art von Algorithmen. Viele Messungen, vielleicht sind sie nicht so gut, aber die Summe macht es dann wieder. Viele, viele Messungen und gute Analyse, um zu helfen, jetzt in diesem Kanalisationsnetz, also quasi in Bezug auf die Bewirtschaftung, da Vorteile zu generieren. Also da bin ich überzeugt, wird die Post abgehen.
Ja.
So sehe ich das aber
auch. Sehe ich auch so. So, nächste Frage. Welchen Tipp gibst du eigentlich Führungskräften bei uns in der Branche? Man kann es ja auch persönlich sagen, auch wenn du die vielleicht nicht so berätst als Coach, aber welchen Tipp würdest du Führungskräften geben, um allgemein digitale oder aber auch künstlich intelligente Lösungen umzusetzen und dabei die Mitarbeiter mitzunehmen?
Also gut, der erste Tipp ist, sie sollen sich an uns wenden.
Wie bitte?
Sie sollen uns kontaktieren, das wäre mein erster Tipp. Gut. Und der zweite Tipp ist, neugierig bleiben und ausprobieren. Nur so funktioniert es. Neugierig bleiben, gewisse Dinge mal zu testen. Einfach mal testen.
David, der richtige Tipp wäre gewesen, hört den Abwassertalk.
Jetzt haben wir drei Tipps und ich bin überzeugt, wenn jeder dieser drei Tipps befolgt wird, dann kommt's gut.
Okay, das ist doch gut.
Nächste Frage. Was steht im Vordergrund für dich? Künstliche Intelligenz und bessere Entscheidungen treffen mit der künstlichen Intelligenz oder Anlagensicherheit?
Ja, das geht nur Hand in Hand. Das geht nur Hand in Hand.
Alles klar. So, dann habe ich noch eine Frage. Arbeitet Richie jetzt?
Richie arbeitet 24/7, ja.
Alles klar. Ja, ich bin dann durch mit meinen Fragen. Vielen Dank, David. War mir echt eine Ehre. Wir haben jetzt auch schon fast 60 Minuten rum. Es war unglaublich, da mal einen Einblick zu erlangen. Ich glaube, das wird uns noch, gerade auch, wir haben ja viele junge Zuhörer, noch die nächsten Jahrzehnte begleiten. Es wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich alles passieren. Aber ich glaube mal, dass man in 10 Jahren diese Folge sich anhört und sagt, oh, was der David da erzählt, das ist ja wirklich eingetroffen. Und in diesem Sinne, vielleicht stehst du dann auch in den Geschichtsbüchern. Danke, dass du dabei warst. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht. Wir haben da etwas an der Oberfläche gekratzt. Es gibt tausend andere spannende Dinge und Use Cases, die wir diskutieren können. Also vielleicht denken wir dann wirklich zurück und sagen, wow, also jetzt übernehmen die Maschinen. Ich hoffe es nicht.
Ja. Also, vielen Dank. Wir können das ja mal so machen übrigens. Entschuldigung, da muss ich noch einmal reingrätschen. Wir wollen nächstes Jahr auf der IFAD so einen kleinen Podcast machen. Kann man ja schon mal vorwegnehmen, ne, Klaus?
Ja.
Und da könnte man ja vielleicht mal ein bisschen tiefer in ein spezielles Thema rein diskutieren, falls du auch auf der IFAD bist. Und so mal eine Live-Schalte machen.
Ja.
Ja, wir werden sicher dort sein.
Wichtig ist ja noch zu wissen, Daniel, dass du bis dahin aber Terminator 2 geguckt hast, ne?
Ich komme im Terminator-Outfit.
Alles klar.
Nein. Also. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Na, wie immer, danke David, dass du dabei warst. Und Panther Ray, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Ne?
Bis dahin. Ciao.